ARD.
Hallo, ich bin Dave Jörg. Live Aid, das größte Benefiz-Konzert aller Zeiten, am 13. Juli 1985 im Londoner Wembley Stadion und auf der anderen Seite des Atlantiks in Philadelphia, das jährt sich zum 40. Mal. Hauptziel damals war eine schreckliche Hungersnot in Äthiopien lindern, also Leben retten. Wir haben im Frühjahr 2023 einen Podcast zu Live Aid rausgebracht. Dafür hat uns damals Bob Geldof, der Hauptorganisator von Live Aid, exklusiv ein Interview gegeben. Er hat tolle Geschichten über die teilnehmenden Stars erzählt und viele Erinnerungen rund um das Event geliefert. Das ist ein wichtiges Zeitdokument. Zum Jahrestag wiederholen wir den Podcast hier nochmal. Aber eine kurze Einordnung, die ist wichtig. An den Organisatoren von Live Aid hat es in den 40 Jahren immer mal wieder Kritik gegeben. Zuletzt dann im Dezember 2024. Der aus Ghana stammende Rapper Fuse ODG hat kritisiert, Projekte wie Live Aid und die Benefit-Single von Band Aid, also Do They Know It's Christmas, vorher hätten dem afrikanischen Kontinent wirtschaftlich geschadet. Es entstünde der Eindruck, dass alle Länder Afrikas arm und unterentwickelt seien. Und noch ein Kritikpunkt war, mit Live Aid hätten vor allem weiße Künstlerinnen und Künstler sich auf die Schulter geklopft. Weißer Helferkomplex war da so ein Begriff der Kritik. Ganz neu war das nicht. Bob Geldof selbst hat sie als absurd zurückgewiesen. Im Times Radio hat er provozierend gefragt, ach, wenn in Afrika eine Hungersnot herrscht, dann dürfen keine weißen Menschen helfen, sondern nur die mit nicht weißer Hautfarbe?
Are the only people allowed to react to an African famine black? Are they the only ones allowed to do it? It's a nonsensical, absolutely dismissive argument.
Das Argument wäre unfassbarer Quatsch und würde alles Gute einfach niedermachen, hat Bob Geldof dann im Frühjahr 2025 gesagt. Er würde es auch immer wieder so machen, um Leben in Afrika zu retten, hat er dann noch nachgesetzt. Da Bob Geldof zu seiner Haltung steht und stand, haben wir uns entschlossen, den Live Aid Podcast aus 2023 mit ihm unverändert nochmal rauszubringen.
Die 80er, der Musikpodcast.
Live Aid war irre aufregend. Ich war 13. Wir saßen davor und dachten, boah, ey, was ist das denn, was da passiert? Ganz toll.
But I had to fight hard to persuade Freddie to do it, you know. Queen were finished. I said, look, Fred, if ever there was a stage built for you, this is it.
Also das war großartig. Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern.
It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia. And around the world, it's time for Live Aid. Wembley welcomes their Royal Highnesses, the Prince and Princess of Wales.
Mods Tam Tam, Charles und Diana. Damals war die Welt scheinbar da auch noch in Ordnung. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Ansage von Live Aid, wie das losgegangen ist, heute höre.
13. Juli 1985, Live Aid, bis dahin größtes Charity-Konzert aller Zeiten und alles, was berühmt war, ist dort aufgetreten. Bryan Adams, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, U2, Bob Dylan, Madonna und so weiter und so weiter. Es sind einfach zu viele. Was mir aufgefallen ist, es gibt einen leichten Männerüberschuss.
Okay.
Es waren mehr Männer als Frauen auf der Bühne, aber egal, es waren die berühmtesten Stars der Zeit natürlich. Und es gab zwei Bühnen, eine in London im Wembley Stadion und das andere war das JFK Stadion in Philadelphia. Ja, und der Anlass war natürlich Geld sammeln gegen Hunger in Afrika, Äthiopien vor allem.
16 Stunden lang Live-Musik von den beiden Standorten. Die Londoner, die haben natürlich angefangen um 7 Uhr Ortszeit in Philadelphia. Da fängt, glaube ich, kein Rockmusiker freiwillig an. Die gehen da ins Bett.
Kann man da gar nicht singen. Ja.
Wir hören mal ganz kurz rein, besonders starke Auftritte von U2 und danach David Bowie. Legendär die beiden, mit die besten Auftritte bei Live Aid, kann man auch auf der Live Aid DVD sehen und hören. Und auf dem offiziellen Live Aid YouTube-Kanal. Und so hat's jetzt geklungen bei U2 und bei Bowie. Bowie mit Heroes und U2 mit einer ein bisschen wütenden Version von Sunday Bloody Sunday. Ich habe Live Aid geguckt, solange ich konnte an dem Tag. war bei meiner Oma im Taunus damals, es war ein Samstag auf Sonntag, der Fernseher ist bei uns praktisch ununterbrochen gelaufen, meine arme Oma, die hat diese ganzen Rock- und Popstars ertragen müssen, bis mitten in die Nacht. Zwischendurch hat die Oma mal einen Topf irgendwie serbische Bohnensuppe oder sowas gekocht, damit die Buben was zu essen hatten, aber Essen und so war egal, wir haben Musik genossen, wir haben geguckt, das war spannend.
Ich habe, glaube ich, die 16 Stunden durchgeguckt.
Bis zum Ende?
Ja, und zwar, der Hintergrund ist, ich war da knappe 17, also 17, fast 18. Und ich musste mit, das war ja im Juli, und ich musste nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub fahren. Und meine Eltern waren in Urlaub. Und ich hatte sturmfreie Bude. Und da waren alle meine Freunde, also wir haben uns bei uns im Wohnzimmer eingenistet.
Echt?
Und dieses Konzert dementsprechend zelebriert. Also das war großartig. Ich kann mich da sehr, sehr gut dran erinnern. Es war eine rauchgeschwängerte Bude. Wir haben damals alle geraucht mit 17. Viel Alkohol getrunken. Es war eine sehr lustige Sache und wir haben es, glaube ich, durchgehalten. Es war schwer, wir haben gekämpft, aber wir haben es durchgehalten.
Toll. Also wir reden über Live Aid heute und wir reden über das Vermächtnis dieses Mega-Events und die Magie davon. Ich bin der Dave.
Und ich bin der Bernd.
Also ihr merkt's, Bernd und ich, wir sind Zeitzeugen, wir haben es im Fernsehen geguckt und wir haben mit dem Mann gesprochen, der so nah dran war wie kein anderer an Live Aid, nämlich der, der es organisiert hat, Bob Geldof.
Ja, damals war er ja nur bekannt als Sänger der Boomtown Rats, aber seit diesem Ereignis ist er eigentlich ja ein Weltstar, muss man sagen, Mr. Live Aid. Das stört ihn, glaube ich, manchmal, aber er ist es halt, er ist dadurch richtig berühmt geworden.
Ja, ist interessant, ich habe das Interview mit ihm geführt über Live Aid und am Anfang sagt er, dass ich darüber wieder reden muss und dann redet er über nichts anderes und sehr begeistert. Also ich glaube, so zwiespältig sieht er es gar nicht, aber er ist natürlich ein Mann voller Geschichten, der über den Hintergrund dieses Events erzählen kann. Wie hast du dich denn damals dann so gefühlt vor dem Fernseher? Was ging da in dir vor? Also du hast eben schon so ein bisschen die Atmosphäre mit den Freunden und Trinken und so. Und wie?
Ja, das war damals ja so. Ich hatte auch da schon meine erste kleine Rock'n'Roll-Band, also als Schüler. Wir hatten auch schon ein paar Auftritte damals und haben so Rock'n'Roll gespielt oder Blues. Und die saßen halt alle vor dem Fernseher. Und wir wären natürlich, eigentlich hatten wir gedacht, wir müssten dabei sein. So.
Bei Live Aid mitspielen?
Ja, aber man kannte uns wohl nicht.
Ja, gut. Ja,
vielleicht. Wir haben das sehr kritisch begutachtet, weil wir natürlich auch selbst Musik gemacht haben. Nicht so toll, muss man auch zugeben, damals noch. Obwohl es ging eigentlich. Aber natürlich hat man dann geguckt, was macht der im Schlagzeug, was hat der für ein Schlagzeug, was spielt der für einen Bass, was spielt der für eine Gitarre. Oh, guck mal, die jetzt zusammen. Also es war für uns wirklich ein Erlebnis.
Ja, aber man kann ja Träume haben, ne?
Ja, genau.
Und so. Wenn auf der Weltbühne was passiert, dann kann man auch ein bisschen hochstapeln.
Wir waren damals eigentlich davon überzeugt, dass wir...
Irgendwann landet ihr da. Für mich waren das auch besondere Gefühle, nicht weil ich in einer Rockband gespielt habe, sondern weil ich das Gefühl hatte, Musik schafft irgendwas, verändert irgendwas in der Welt. Und so fasst das Bob Geldof auch zusammen, dieses Gefühl, was die Leute da wohl vom Fernseher dann alle gemeinsam hatten.
You sat at home and you just felt this weird sense of connected humanness.
Zu Hause am Fernseher, da hat man dieses seltsame kollektive Menschsein spüren können, dass man diese nackte Armut gemeinsam stoppen kann.
You were going to do that together we could do this, and the truth is, it's true.
Und es hat gestimmt, man konnte wirklich politisch was bewegen.
And you could move the politics of the world.
Also das ist für mich auch der entscheidende Satz hier. Man konnte die Politik damit bewegen. Ich weiß nicht, ob es der Generation vorher mit Woodstock so gegangen ist oder 2020 ist ja noch nicht so lange her. Im April, da gab es das weltweite One World Together at Home Streaming-Konzert gegen die Ausbreitung vom Coronavirus, die da Geld gesammelt haben.
Alles nicht vergleichbar.
Nein.
Das hat alles nicht vergleichbar.
Ja, klar. Ja. Aber Live Aid war irre aufregend. Ich war 13 und vielleicht war ich auch für diese Vibes besonders empfänglich. Aber wir saßen davor und dachten, boah ey, was ist das denn, was da passiert? Ganz toll.
Mhm. Ja, vor allem, weil halt auch wirklich es so es war an zwei Orten, es war weltweit. Also man hatte das Gefühl, man guckt in die Glotze und ist mit der ganzen Welt dann irgendwie verbunden durch dieses Konzertereignis. Und es waren einfach auch wirklich ja alle dabei. Also es ist jetzt ja, ein paar haben gefehlt, aber klar, es waren wahnsinnig viele der angesagtesten Künstler einfach auf einer Bühne zu sehen, hintereinander, ganz schnell. War auch technisch schwierig, aber war einfach ein tolles Erlebnis.
Vielleicht muss man die Geschichte nochmal erzählen, wie es zu Live Aid überhaupt gekommen ist.
Na, es ging vor allem um Äthiopien, Anfang der 80er Jahre. Da ist dieses Land schwer gebeutelt gewesen. Deren Wirtschaft lag komplett am Boden und die hatten extreme Dürreperioden und die haben immer die landwirtschaftlichen Erträge vernichtet, also Missernten und so weiter. Und das ein Höhepunkt war dann 1984, als die Ernte dort vollständig von der Hitze vernichtet wurde. Ja, und in Großbritannien hat dann die BBC über diese Katastrophe mit einer längeren Dokumentation berichtet. Und die hat eben Bob Geldof gesehen und hat gedacht, was kann ich da tun? Ich möchte helfen. Und dann hat er sich gesagt, na, mit Singen könnte das doch klappen. Hat dann seinen Freund Mitch Ure von Ultravox angerufen und hat gesagt, komm, wir machen ein gemeinsames Projekt. Wir nehmen einen Song auf, der dann für die Äthiopienhilfe dienen soll. Und dann haben sie eben den berühmten Song
Do They Know It's Christmas?
Do They Know It's Christmas aufgenommen und das Projekt hatte dann natürlich auch den Namen Band Aid, aus dem sich dann später Live Aid entwickelt hat und es kam auch richtig was zusammen.
Und ausgehend davon eben die Idee für Megakonzert auf zwei Kontinenten. Wir haben Bob Geldof mal gefragt, war denn diese Idee eigentlich schwierig umzusetzen?
There wasn't really a problem, to be honest with you. Most of the problems were technical.
Also technische Probleme hat es gegeben, aber sonst kaum was. War eben die Technik von 1985. Die ganze Orga lief über Fax. Handy hat es ja noch keine gegeben. Schwieriger war es mit Satelliten, um die Welt zusammenzuschalten. Kommerzielle Satelliten gab es nicht. Dann haben wir versucht, Militärsatelliten zu bekommen, die sonst streng geheim sind.
We were trying to get military satellites, which were secret and things like that.
Wegen Band Aid und USA for Africa wussten alle Künstler, was wir machen. Die Idee war, den weltweiten Erfolg dieser Projekte zu bündeln.
All of the artists knew what was happening and those two singles were the biggest selling singles in the world. So, you know, the idea was to join up all of that.
Also Bob Geldof hat eben erwähnt, die Charity-Singles, Band Aid USA for Africa, die beiden, also die Amerikaner und die Briten. Zur Erinnerung, das sind die beiden Sachen hier. Stevie Wonder und Springsteen sind das, glaube ich, gerade an der Stelle, ne?
Ja, USA for Africa. Geniale Aufnahme. Es war ja zwei Orte und die Idee dabei war, dass das Zentrum der Popmusik ist natürlich einmal England und einmal ist es Amerika. Und dann war die Idee, diese zwei Zentren halt miteinander zu verbinden und deshalb auch diese zwei Bühnen in Philadelphia und London. Vielleicht wäre es aber auch schwierig geworden, die alle an einen Ort zu bringen. Das so viele Hotels jetzt vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber es war erstmal die Idee, die beiden Zentren der Popmusik, Amerika und eben England miteinander zu verbinden mit diesen beiden Event-Locations.
Es waren einige Bands auch einfach in Amerika auf Tour, waren ja nicht nur amerikanische Künstlerinnen
und Künstler. Genau, das wäre so schnell nicht gegangen.
Genau, und da war das praktisch als Auswahlmöglichkeit zu haben.
Ja, und es gab ja auch viele technische Probleme. Ne? Also bei The Who ist zum Beispiel der Satellit kurz ausgefallen. Wobei, das war nicht schlecht, weil das war furchtbar, was die abgeliefert haben. Aber das ist eine andere. Und es gab dann auch zum Beispiel die Idee, Jagger und Bowie zusammenzubringen. Also diese haben ja zusammen einen Song aufgenommen. Dancing in the Street, wir erinnern uns, als Duett. Ja, und da wollten die was ganz Revolutionäres tun, die beiden. Also ich meine, diese Aufnahme ist ein bisschen umstritten. Ich habe auch mal gelesen, das sei eine Zappel-Philipp-Version von Dancing in the Street. Aber ich fand es damals eigentlich ganz gelungen. Und da war die Idee eigentlich, dass Bowie in London und zeitgleich Jagger in Philadelphia auf der Bühne steht und sie quasi zusammengeschaltet mit Satelliten das gemeinsam performen.
Also ein Duett über zwei Kontinente.
Ein Duett über zwei Kontinente, aber das war technisch damals, ich weiß gar nicht, ob es heute gehen würde. Ich glaube, heute mit Internet könnte es funktionieren über das, so eine Art Skype- und Zoom-Schalte.
Ja, das Problem ist die Verzögerung.
Genau.
Das ist die Verzögerung, aber, das Delay hat man heute noch. Also man müsste das dann handsynchronisieren, das geht, aber es ist heute immer noch nicht ganz einfach.
Es ist nicht einfach. Damals hat sich halt rausgestellt, dass es komplett unmöglich ist, weil die hatten irgendwie, was weiß ich, 20 Sekunden zwischen dem Signal in London und Philadelphia. Und das haben sie dann im Vorfeld beerdigt, dieses Projekt, gemeinsames Duett auf zwei Kontinenten. Und es wurde dann nur zeitgleich in Amerika und England dieses Video eingespielt auf der Veranstaltung.
Daran erinnere ich mich und ich fand das war trotzdem sehr mitreißend. Mick Jagger herumzappeln, das trifft's. Also den habe ich gut in Erinnerung.
Calling out around the world, am Anfang diese Orte zu rufen, das hat natürlich auch quasi dieses Event sehr gut dargestellt. Also es war geschickt gewählt, diesen Titel da auszusuchen.
Am meisten in Erinnerung geblieben bei mir, und das wird vielen anderen auch so gehen, war der Auftritt von Queen im Wembley-Stadion außerhalb von London, 72.000 Menschen. Freddie Mercury peitscht das Publikum ein, wie man das von ihm gekannt hat. Wahnsinn, wer die Leute in der Hand hat, ne? In ein paar Sekunden, das ist krass. Aber diesen Moment.
Gesangsunterricht mit Freddy, da verliert man.
Definitiv. Aber den Moment hätte es fast nicht gegeben. Bob Geldof hat uns erzählt, wie er Queen gekriegt hat zu Live Aid. Er musste nämlich erstmal Freddie Mercury knacken.
But I had to fight hard to persuade Freddie to do it, you know. They were in Australia. Very tired.
Queen waren sehr müde von der Tour in Australien. Es war schwer, Freddie zu überreden. Roger Taylor hatte auch keine Lust. Ich habe dann mit Freddie gesprochen und er hat das wirklich gesagt. Ach du, ich weiß nicht. Darling, wir finden es ja ganz wundervoll, was du machst.
He said, I don't know. He said, oh yes, darling, we know what you're doing. We think it's wonderful, you know, Freddie.
Ja, dann komm doch, mach mit. Oh, wir sind müde, wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht.
We're very tired and I don't know what we're doing next, you know.
Ich habe dann gesagt, Fred, wenn jemals eine Bühne für dich gebaut wurde, dann ist es die.
I said, look, Fred, if ever there was a stage built for you, this is it. And he said, well, what do you mean, Bobsy? He
said, was meinst du, Bobsy?
Well, darling.
Darling, ich meine die Welt.
The world.
War dann eine lange Pause und er dann so, ich glaube, ich verstehe, was du meinst.
I think I understand what you're saying.
Also, ja, man merkt, nicht so einfach, ne?
Nee. Und die Welt war dann für Freddie doch genug.
Ja, klar. Also hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, 1,5 Milliarden vom Fernseher, das muss reichen.
Das muss reichen.
Ja.
Find
übrigens aber dieser Auftritt von Queen, da ist schon irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein Lehrvideo, wie macht man ein Rockkonzert? Ich glaube, besser kann man nicht auftreten.
Ja, das.
Die haben aber auch dran gearbeitet, ne?
Vier Wochen.
Ja, haben sie richtig geprobt und dran gemacht. Das haben andere auf dem Konzert nicht und man hört es.
Sie haben dann ein Hit-Medley gespielt. Radio Gaga war auch dabei. Das haben wir gerade mal hier liegen. Wir hören mal rein. Break. Auch von der Live Aid DVD kann man also jederzeit hören und auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Live Aid. Kannst du dich erinnern an den Auftritt? Gut.
Ja, ich war damals, glaube ich, nicht so der wirklich große Queen-Fan. Das muss ich sagen, kam erst später. Aber ich kann mich an den Auftritt erinnern, weil der war schon fantastisch. Ich glaube, die waren auch ein bisschen länger als die anderen.
20 Minuten. Also eigentlich durften die nur eine Viertelstunde spielen, aber ich glaube, bei Queen hat man gesagt,
20 Minuten ist auch in Ordnung.
Freddie tobt sich aus.
Und es waren natürlich diese 20 Minuten das Queen-Konzentrat. Also das war schon toll. Also ihre Message zu erzählen als Band in 20 Minuten, wo man sonst 2 Stunden hat, das haben sie schon wahnsinnig gut hingekriegt. Also ich kann mich dran erinnern, ja.
Mir war überhaupt gar nicht klar, dass Queen da gar nicht mehr so als Megaband wahrgenommen worden sind. Freddie hatte nämlich gerade eine Soloplatte rausgebracht, ein paar Wochen vorher, ne, also das mit I Was Born to Love You und sowas war ja auch ein Hit. Und Bob Geldof war vorher, hatte uns erzählt, skeptisch, was die Band betrifft. Die waren überhaupt gar nicht auf seiner A-Liste.
They were sort of the surprise of the day. Queen were finished, more or less.
Queen waren durch, fertig mehr oder weniger. An dem Tag waren sie ja die Überraschung. Wir hatten es vergessen oder wussten nicht, wie gut diese Band war. Außerdem hatten sie das Live Aid-Konzept verstanden. Ich wollte die Hits und nicht irgendwelche Albumtitel, die interessiert keine Sau.
Track 4, Side 2 of your third album. Nobody gives a fuck.
Das haben die echt verstanden und haben dieses Hit-Medley gemacht. Die waren fantastisch.
Of phenomenal hits. They were fantastic.
Keine Frage.
Ja, absolut. Und man muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, nicht alle Auftritte waren so fantastisch. Zum Beispiel, die Stones sind ja nicht zusammen aufgetreten. Mick Jagger hat einen Solo-Auftritt gehabt, weil der hatte vorher einen Solo-Hit. Und dann haben die Kollegen Keith Richards, Ronnie Wood, hatten echt Pech, weil die waren beim Quasi-Finale zusammen mit Bob Dylan. Und das war echt kein guter Auftritt. Man fragt sich bis heute, warum die A so komisch aussehen und B so komische Musik gemacht haben. Und dann gab es ja auch noch die legendäre Reunion von Led Zeppelin. Mhm. Die hatten sich ja aufgelöst nach dem Tod von Drummer John Bonham.
Der war 80 gestorben,
also die gab es schon eine Weile nicht mehr. Und die haben dann gesagt, für diesen Auftritt vereinigen wir uns wieder und treten mit zwei Drummern auf. Also wir wollten mit mehreren Drummern auftreten und haben dann Paul Martinez engagiert und Phil Collins. Denn der war ja vorher schon in London unterwegs und ist dann nach Philadelphia rübergeflogen.
Der hat die Concorde genommen, ne?
Genau, mit der Concorde. Da kommen wir ja später noch dazu. Und der saß dann bei denen am Schlagzeug und die waren nachher doch sehr unglücklich, weil man kann es leider nicht einspielen hier, weil Led Zeppelin hat sich geweigert, dass diese Aufnahmen dieses Konzertes auf die DVD draufkommen. Man kann die Aufnahmen aber im Internet auf irgendwelchen Seiten von Fans anhören und da merkt man, wie wenig Phil Collins mit dem Schlagzeug da klarkommt. Also die haben ja drei Titel gespielt, Rock'n'Roll, Whole Lotta Love und Stairway to Heaven. Und also bei Whole Lotta Love fällt es fast auseinander. Da rumpelt es nur, ich habe es mir vorhin nochmal angeguckt. Aber wir dürfen es, wie gesagt, hier nicht einspielen, weil wir die Rechte nicht haben. Aber man soll sich ja auch nicht über sowas lustig machen. Phil Collins hat später gesagt, über das, was er da gemacht hat, wenn ich hätte gehen können, hätte ich es getan. Denn ich wurde nicht gebraucht. Und fühlte mich wie ein Ersatzteil. Ja, er hat die Songs auch nie mit denen, also sie haben vorher 3 Stunden irgendwie geprobt.
Anstatt 4 Wochen wie Queen.
Ja, und vor allem, ich meine mal, so ein komplexes Werk wie Stairway to Heaven hat er vorher, er hat sich nicht damit beschäftigt. Er hat sich die Aufnahme auf dem Flug in der Concorde angehört und hat dann gesagt, naja gut, wird schon schief gehen, ist ja noch ein anderer Drama dabei. Aber es war wirklich ein schwieriger Auftritt, weil es immer fast auseinanderfiel. Also sie kommen überhaupt nicht zusammen.
Jimmy Page von Led Zeppelin hat das folgendermaßen kommentiert, diesen Auftritt.
It was absolute disaster. But as far as Africa and this whole movement, this charitable function, was wonderful to do that. But actually, it didn't actually work for Led Zeppelin. It was rather chaotic.
Ja, brauchen wir fast nicht übersetzen. Für Led Zeppelin war es ein Desaster mit Phil Collins an den Drums, wie du schon sagst, Bernd. Aber die ganze Charity-Geschichte war für Led Zeppelin natürlich trotzdem schön, selbstverständlich. Dafür hat der Phil sehr schön vor dem Concorde-Flug mit deinem Lieblingskünstler, yes, Sting gespielt in London. So hat er da geklungen. Mit einem Police-Song wohlgemerkt, ne? Every Breath You Take.
Ja, an den Auftritt kann mich tatsächlich nur erinnern, als wäre es gestern gewesen. Okay, ich bin Sting-Fan, das sage ich ja immer wieder, gebe es offen zu, habe da nicht so die Distanz. Ich finde einfach, er ist ein großartiger Künstler.
Ist er, auf jeden Fall.
Und hier, das ist ja nicht nur Phil Collins, der da mitsingt. Sting selbst spielt Gitarre. Im Hintergrund hört man Branford Marsalis. Und es ist eigentlich ziemlich verrückte Geschichte. Die haben ja im Juni, das ist im Juni davor kam The Dream of the Blue Turtles raus.
Genau, da wo Russians zum Beispiel drauf ist.
Russians ist da drauf, genau. Set Them Free. Also da gibt es viele, dieses großartige Album nach der Police-Geschichte. Also nach Every Breath You Take. Police hat sich aufgelöst, dann hat sich Sting hingesetzt und hat dieses Album rausgebracht, The Dream of the Blue Turtles. Und da sind viele tolle Titel drauf. Und die hätte man natürlich auch da spielen können. Jetzt ist die Frage, warum hat Sting nicht seine neuen Titel da gespielt? Er hat ja Branford Marsalis dabei und er hatte ja mit seiner Band dieses Konzert, auch schon die Konzerte in Paris gespielt. Also eigentlich hatten die das drauf. Aber er spielt hier doch Police-Titel. Und ich glaube auch deshalb, weil er auch ein kluger Mensch da ist und die Worte, die Bob Geldof vorher erzählt hat, sich vielleicht gemerkt hat, dass man da nämlich Hits hören wollte. Weil seine Titel im Juni erst erschienen. Im Juli hatten die sich noch nicht in das Gedächtnis eingeprägt. Das heißt, die waren noch ganz neu, es war noch keine Tour gespielt. Und deshalb hat er sich, glaube ich, entschieden, auf die alten großen, oder die alt, so alt waren sie ja damals noch nicht, auf die großen Hits von Police zu setzen. Und der größte ist natürlich Every Breath You Take.
Der war gerade mal 2 Jahre her, genau. Aber ein Welthit.
Aber nicht mit Police, weil er wollte nicht mehr zurück in dieses, für ihn ja, in dieses Einengende einer Band, sondern wollte weiter solo arbeiten. Und deshalb hat er möglicherweise gesagt, ja, dann machen wir die alten, die großen Hits, aber in einem ganz anderen Gewand. Und das fand ich damals total beeindruckend. Ich fand allerdings vor allem Branford Marsalis toll.
Was wir eben gerade gehört haben, auch von der Live Aid DVD, auch zu sehen auf dem offiziellen Live Aid YouTube-Kanal, kann man jederzeit reinklicken. Die Reunion von Police hat nicht stattgefunden und andere auch nicht, Bernd.
Ja, es hieß ja mal, dass es die Beatles auch zusammenkommen könnten und dann eben mit Julian Lennon als Ersatz, aber das ist irgendwie nicht zustande gekommen.
Ich erinnere mich aber auch daran, dass da die Rede von war und war dann auch irgendwie aufgeregt, weil das auch so was Historisches hatte.
Ja, man hatte immer gedacht, vielleicht kommt's noch. Vielleicht kommt's noch. Die kommen bestimmt noch. Ja, ja.
George Ringo und Julian Lennon haben dann zusammengespielt, aber irgendwie wollte man wohl diesen Eindruck absolut vermeiden, dass da eine Beatles-Reunion stattfindet. Paul McCartney hat dann getrennt Beatles-Songs gespielt, Let It Be zum Beispiel, was man dann auch hören konnte. We'll find yourself in time for trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Also für mich auch so ein sehr bewegender Moment. Ich habe damals wirklich gedacht, da passiert Geschichte, ich krieg das mit. Das ist was, das andere später danach lesen oder nachgucken. Und ja, wir waren irgendwie mittendrin, wenn auch nur vom Fernseher.
Man hat auch da wieder gemerkt, was dieses Let It Be für ein Jahrhundertsong ist. Einfach von als Song für sich und ihn dann da alleine spielen zu sehen, das war schon einfach beeindruckend. Ich habe dann richtig gemerkt, oh, das ist ein Wahnsinnssong und es ist auch ein toller Moment, dem nochmal zuzugucken, also diesem Mann dazu zu gucken, wie er den da darbietet. Und es ist natürlich, also für die Zuschauer war das natürlich emotional, aber ich glaube auch für die Musiker war es ein besonderer Moment.
In der Tat, ich pick mal ein Beispiel raus. Als uns Musiker Howard Jones mal im Studio besucht hat vor ein paar Jahren, habe ich ihn nach Live Aid gefragt, weil ich im Kopf hatte, dass der war jetzt einer der nicht super Megastars, aber einer der, sag ich mal, meine ich gar nicht böse, aus der zweiten Reihe. Er hat gesagt, es war Wahnsinn, die Stimmung. Er hätte vorher bei Geldof gefragt, ob er denn mitspielen kann. Egal, was er gerade vorhat, er würde alles stehen und liegen lassen. Und heute ist er super stolz, dass er auch dabei gewesen ist in London, in Wembley.
Well, Live Aid was utterly amazing, you know. I mean, it was the event of the 80s. It was the most incredible thing to be part of. And I'm so proud to have, you know, to have done that. And we got on the phone to Geldof and said, Howard really wants to do this. He will fly back from wherever he is to be part of it. And that's what I did. And I remember coming out and playing the song Hide and Seek and then getting to the chorus and then Wembley deciding they were going to join in with me, you know. I still remember that feeling. I'll never forget it. It was amazing.
Also das Gefühl, dass alle 72.000 Leute im Wembley seinen Song Hide and Seek mitsingen, Das hat er so nicht erwartet. Er war vorher auch furchtbar nervös, aber das wird er nie vergessen. Amazing, fasst es sehr schön zusammen.
Aber es waren natürlich nicht alle dabei. Es konnten nicht alle dabei sein. Und da finde ich eine Geschichte, die muss ich jetzt auch noch loswerden. Die steht auch irgendwie hier nirgends, aber die ist wirklich zu gut. Cher hatte keinen Auftritt, war aber beim Finale dabei auf der Bühne. Warum? Das ist eine total lustige Geschichte. Und zwar, und die hat Phil Collins mehrfach in Interviews erzählt, ich glaube, sie stimmt. Er ist in die Concorde gestiegen, um nach Philadelphia zu fliegen. In dieser Concorde saß zufällig Cher. Und da beschwört er Stein und Bein, dass es so war, die hatte von dem ganzen Act nichts mitbekommen.
Die hat das gar nicht gewusst. Stein hat die denn damals gewohnt?
Ja, keine Ahnung. Das erzählt er, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das erzählt er mehrfach in Interviews, hat gesagt, nein, die wusste davon gar nichts. Und die sah ziemlich nicht geschminkt, ramponiert in der Concorde, hat gesagt, was? Da ist dieses Riesenkonzert und ich bin nicht dabei? Ein Konzert, eine Party ohne Cher? Dann ist sie im Kosmetikraum oder in der Toilette verschwunden, hat sich schön gemacht, kam raus, sah aus, wie man sich Cher vorstellt und hat gesagt, also Phil, wie komme ich jetzt dann zu dem Konzert? Ich will da auch mitmachen. Und dann hat er gesagt, du, keine Ahnung, ich bin jetzt zu beschäftigt, keine Ahnung, ich muss ja hier mich vorbereiten und so. Guck einfach, wie du hinkommst. Und dann hat Cher es tatsächlich geschafft, in dem Tross von Phil Collins aus der Concorde auszusteigen, sich in den Tross reinzuschmuggeln. Keiner hat sie gefragt, weil man kannte natürlich Cher. Und die ist tatsächlich deshalb dann zu dem Konzert gekommen nach Philadelphia und hat im Schlussfinale auf der Bühne gestanden und mitgesungen. Das ist Cher, eine fantastische Geschichte. Bob Geldof hat manche einfach gar nicht angerufen, aber es gab auch umgekehrte Fälle, dass die vorher davon gehört haben. Madonna lebte wohl mehr in der Zeit zum Beispiel und Madonna, die hat Bob Geldof angerufen.
Die Briefe hat sie geschrieben.
Genau.
Sie hat Briefe geschrieben.
Und die war ja, muss man jetzt wissen, oder dazu sagen nochmal aus heutiger Sicht, 85 war Madonna noch ein junges Huhn und eigentlich noch gar nicht so richtig der große Superstar, die Pop-Diva schlechthin, sondern die war noch so ein bisschen am Anfang ihrer Karriere. Und die wollte, ich meine, da hat Madonna nun wirklich Ahnung davon, wie man sich verkauft, hat wahrscheinlich gleich gerochen, dass das wichtig ist, da dabei zu sein.
Es hat Like a Virgin, den Hit hat es schon gegeben, ein Jahr vorher, genau. Aber sie hat es dann geschafft, bei Live Aid in Philadelphia aufzutreten und da hat sie zum Beispiel Holiday gesungen, auch auf der Live Aid DVD und auf YouTube nachzuschauen. Also Madonna war dabei bei Live Aid in Philadelphia und dafür, dass sie damals noch nicht so live erfahren war, klang es eigentlich ganz okay. Also sie ist reingekommen, weil sie sich bemüht hat, wie andere auch. Nicht so spektakulär wie bei Cher, aber...
Ja. Ich glaube aber, das hat sie auch live gesungen. Also das war ja, das keine, hat sie weil es war ja immer, es, da hat sich Elton John immer tierisch drüber aufgeregt, dass sie dann zum Beispiel auch Grammys bekommen hat und er war der Meinung, die macht immer so eine Mischung aus Sprechen und Lip-Sync, also Playback in ihren Konzerten und ihren
aber
Shows.
Hörst,
aber das ist live
du hörst,
gesungen.
Du hörst ja, das, genau. Dass sie babbelt auch zwischendurch.
Ja, das kann man tricksen. Da kann man zwischendurch das Mikro aufmachen und dann wieder zumachen.
Ja, aber man hört die Nuancen auch, ja. Wie sie dann so ein bisschen außer Atem ist. Aber es ist auch, weil Leute sich bemüht haben, reinzukommen bei Live Aid, dann auch Kritik aufgekommen später, dass sich viele der so Pi mal Daumen 75 Künstlerinnen und Künstler und Bands nur promoten wollten. Ich weiß nicht, was denkst du denn darüber im Nachhinein?
Ach, das ist mit Sicherheit eine Mischung. Also ich glaube, dass so diese Künstler, die auf diesem Niveau in der Popmusik oder im Popgeschäft arbeiten, schon auch wissen, was Publicity ist und ob man dabei war oder nicht. Ich glaube, wenn man das Line-up dann liest und versteht, was das bedeutet und das Konzept liest und merkt, das klappt, dann wissen die schon, dass sie auch was für sich tun, dass sie nicht nur Afrika helfen, sondern auch sich selbst da helfen.
Ich habe kein Problem damit, wenn man beides miteinander verbinden kann. Also Bob Geldof hat selbst im Interview gesagt, dass einige Bands kommerziell dadurch wirklich große Vorteile hatten. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das Brothers in Arms Album von Dire Straits, das gerade raus war, das hatte sich so nur etwa eine 500.000 Mal verkauft und durch Live Aid, durch den Auftritt ist das Ding dann zum Millionenseller geworden. Das ist durchaus ein Band-Aid-Effekt gewesen. Also ich finde das nicht schlimm, wenn es der Geschichte dient.
Wobei ich da sagen muss, dass Dire Straits echt Pech hatten. Ich glaube, die kamen nach Queen.
Naja, gut.
Und dann irgendwie mit Dire Straits, Brothers in Arms nach Queen, nach diesem Bombast-Auftritt, ja. Doch die eher etwas, naja, so Country-Rock angehauchte Musik von Dire Straits, das fiel so ein bisschen ab. Aber in der Tat hat es den kommerziellen Erfolg des Albums Brothers in Arms tatsächlich angekurbelt.
Meinst du, wenn sie nicht nach Queen aufgetreten wären, wär's hätten sie sich 6 Millionen mal verkauft. Aber es hat ihnen jedenfalls nicht geschadet. Bob Geldof hat gesagt, dieses weltweite Event hat für die Sache bei den Bands und Künstlerinnen und Künstlern auf jeden Fall so eine Art der positiven Ehrgeiz erweckt.
I hadn't anticipated that, but I think that's why there is this resonance, this reverberation down the years, down the years, down the years.
Über all die Jahre gibt es jetzt schon diesen Nachhall von Live Aid und ich habe das echt unterschätzt. Die Bands haben super gespielt. Sie haben miteinander konkurriert, aber sie hatten auch alle einen Grund, dabei zu sein, ohne Geld auf die Bühne zu gehen. Ihr Ding, ihre Werke, ihre Musik, die sie geschrieben hatten, die war plötzlich dafür da, Menschen vor dem Verhungern zu retten.
Was now being put to a specific purpose to stop people dying. And that was very powerful.
Das hatte enorme Kraft und war was Greifbares. Deshalb haben sie auf der Bühne gespielt wie nie zuvor.
And so they performed greater than they've ever performed.
Was ist der Kernsatz für dich da drin, Bernd?
Der Kernsatz, also ich glaube, man sieht auch, dass den Künstlern das wirklich was bedeutet hat daran, dass sie eben auch Sachen extra dafür gemacht haben, Kombinationen zusammengewürfelt haben, ohne viel Proben, aber um da was Besonderes zu tun und nicht nur ihre Hits runterzuspielen. Das war für mich das, was man, woran man auch sieht, dass es ihnen was bedeutet hat. Und die hatten wirklich einen Grund dafür, denn die wollten schon dabei sein, dieses Sterben dort in Äthiopien zu stoppen. Und das hat Geldof ja gesagt und das ist natürlich der Kernsatz und das hat sie eben angetrieben, auch so gut zu sein.
Wie viel Geld ist eigentlich zusammengekommen? Du bist bezahlen besser, ich fange jetzt nicht an rumzurechnen.
Naja, das Konzert an Spenden und so weiter hat aus heutiger Sicht ungefähr 188 Millionen Euro zusammengebracht. Das ist natürlich echt viel. Also das muss man schon sagen, also nur das Konzert. Was die DVD jetzt noch dann zusätzlich gebracht hat, das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Aber das Konzert 188 Millionen, das kann man wirklich belegen.
Also das wäre die Kaufkraft heute, 188 Millionen.
Ja, 200 Millionen D-Mark waren es damals. Und das sind aus heutiger Sicht 188 Millionen Euro. Der Kurs der D-Mark zum Euro ist ein bisschen gesunken.
Und die Kernfrage, die wir uns ja heute auch stellen, ist die Frage, welches Vermächtnis das alles hat. Die Live Aid Stiftung sammelt ja weiterhin Geld über all die Jahre für Projekte und gegen den Hunger in Afrika, sagt auch Bob Geldof.
We have that money still. 40 years after Live Aid because of YouTube.
Wegen YouTube kriegen wir immer noch Geld rein, fast 40 Jahre später. Da kommt was zusammen. Wir liefern immer noch Nahrung, helfen Kindern in Not oder Menschen in Kriegsgebieten. In Afrika passiert jeden Tag.
Was ich nicht verstehe ist, warum gibt es das nicht auf CD? Also sie haben es nie auf CD rausgebracht, aber wahrscheinlich sind die Rechte der verschiedenen Titel über so viele Plattenfirmen verteilt, dass sie einfach keine Rechte für eine Live-CD haben, weil die würde ich mir dann auch kaufen. Die DVD habe ich ja schon. Also, aber wie gesagt, auch wenn man heute noch ja das tut oder klickt oder so, man tut tatsächlich damit auch noch was Gutes. Was man auch wieder zurechtrücken muss, es gab ja dann immer Vorwürfe, dass das Geld in die falschen Kanäle geleitet wurde, dass dann teilweise irgendwelchen Militär- oder paramilitärischen Organisationen zugeflossen ist, die von dem Geld kein Essen, sondern Waffen gekauft hätten. Und die BBC, die hat 2010 behauptet, dass mit der Verwendung des Geldes 95 Millionen Dollar der eingenommenen Spendengelder in Wahrheit an die Volksbefreiungsfront von Tigray weitergegeben worden seien. Da mussten sie sich aber nachher für entschuldigen. Das geistert heute immer noch so als Gerücht rum, dass damals das passiert ist, aber sie haben das berichtet, aber es war falsch und die BBC musste sich danach dafür entschuldigen. Was selten ist, aber in dem Fall haben sie wirklich einen Fehler gemacht und dieser Fehler oder diese Berichte haben Bob Geldof damals schon auch wehgetan.
Er hat dann auch gesagt, ja, dass er wäre darüber sehr schockiert, weil das jetzt nicht so die Qualität Qualitätsstandards des Journalismus bei der BBC sind. Da war er wirklich angepisst und zu Recht, weil das ist ja, er hat ja auch so ein bisschen an seinem, ja ich sag das jetzt mal, Lebenswerk gerüttelt.
Ja, wobei er natürlich auch selbst an seinem Lebenswerk gerüttelt hat, weil er auch sich zum Beispiel bei den Panama Papers stand er auch drin. Also er hat mit seinem privaten Geld auch Dinge getan, die jetzt nicht in die Solidargemeinschaft passen, sondern hat auch versucht, sehr schnell sehr viele Steuern zu sparen.
Aber man muss sagen, die Langzeitwirkung von Live Aid muss man sehr positiv sehen. Bob Geldof konnte in den Jahren danach auch mit Weltpolitikern sprechen, sogar mit der knorzigen Margaret Thatcher, hat er mir gesagt, mit Gerhard Schröder später ab Ende der 90er. Und er hat auch gesagt, die Generation der jüngeren Politiker, die selber als Teenager oder junge Erwachsene damals 85 im Juli vom Fernseher gesehen haben, Live Aid mitbekommen haben, die hätten dann das Thema auf dem Schirm gehabt und wären viel offener damit umgegangen und wir hätten also Vorschläge auch angenommen, was gegen den Hunger zu tun. Da hat sich schon was getan, finde ich. Und Bob Geldof hat ja auch sehr viel dafür getan.
Er hat quasi auch den Job gewechselt. Vorher war er noch Musiker, danach war er eigentlich eher Politiker oder Aktivist und da ist ihm natürlich schon vieles gelungen und dafür ist er ja auch zum Ehrenritter ernannt worden von der Queen damals. Das steht immer wieder falsch, heißt es immer, es hieß Sir Bob Geldof, das stimmt ja gar nicht, der ist nämlich Ire und da geht das nicht, aber er ist Knight of the British Empire, also Ritter des britischen Imperiums.
Also Sir Bob höchstens in Anführungszeichen.
Höchstens Anführungszeichen, genau.
Lass uns mal einen Strich drunter machen. Bernd, Anmerkungen zu unserem Live Aid 80er Podcast oder auch sonst gerne an die80er@swr1.de, die80er@swr1.de. Da könnt ihr uns gerne hinschreiben. Jetzt finde ich, soll Mr. Live Aid Bob Geldof das Schlusswort haben. Wenn du ihn nämlich nach dem Vermächtnis von Live Aid vom 13. Juli 85 fragst, dann wird er ein bisschen hippie. Und das ist so schön, dass ich danach nichts mehr sagen will. Deshalb sage ich, ich bin der Dave.
Und ich bin der Bernd.
Und hier ist Bob.
Oh, maybe all you did need was love.
Vielleicht hätten die Beatles recht. All you need is love. Die naive Vorstellung ist richtig. Und Bob Dylan hat vielleicht auch vollkommen recht. Die Antwort kennt nur der Wind.
Bob Dylan was absolutely right. The answer is in the wind.
Die hatten alle recht.
They were correct.
Das Versprechen von Rock'n'Roll hatte sich am Live Aid Tag erfüllt. Es war ein Phänomen, aber das ist kaum mein Verdienst.
It was a phenomenon, but I can't take much credit for it, you know.
Die 80er, der Musikpodcast.